Okay, so ein ganz herzliches Willkommen zu unseren Bibelabenden. Genau, es gibt 4 Bibelabende über die Offenbarung. Und ich möchte mit einem Wort der Demut und Freude starten. So habe ich mir das aufgeschrieben. Demut deshalb, weil ich denke, auf was habe ich mich da eingelassen? Viele sagen, die Offenbarung sei das komplizierteste Buch in der Bibel. Das glaube ich ehrlich gesagt auch. Nicht, weil es keine klare Botschaft enthält, sondern weil die Botschaft natürlich vor allem für die Menschen damals klar war. Aber wir, die wir nicht so bewandert sind mit alttestamentlichen Prophetien zum Beispiel, müssen halt uns Mühe machen, da reinzukommen. Aber auch mit Freude. Bei mir macht es wahnsinnig Spaß, da tiefer zu graben. Und ich hoffe, ich kann euch da ein Stück weit mitnehmen, dass ihr auch was davon habt. Dann glaube ich, dass die Offenbarung tatsächlich eine Aktualität besitzt. Dass sie gerade in diesen Zeiten gut passt von ihrer Hauptbotschaft, weil heutzutage haben viele Menschen Angst, vor allem vor der Zukunft, weil der Wandel, in dem wir sind, einfach sehr schnell geht. Viele da nicht mehr mitkommen mit KI und Klimawandel und diesen ganzen Themen und neuen Regierungskonstellationen und Weltpolitik. Hat man das Gefühl, was ist los? Ja, hab neulich auch da so einen Podcast gehört über eine Frau, die dann sagt, ich schaue gar keine Nachrichten mehr. Ja, ist mir zu stressig geworden. Es zieht mich runter. Und ich habe so gedacht, wenn man die Botschaft der Offenbarung verstanden hat, dann kann man auch wieder Nachrichten gucken. Ja, dann kann man wieder Nachrichten gucken, weil es ist eine Botschaft der Ermutigung und des Trostes, auch wenn viele Dinge, die da beschrieben werden, mit Kampf und Auseinandersetzung zu tun haben. Aber am Ende ist es eine Botschaft des Trostes. Das war es auch für die ersten Christen und es kann es für uns auch sein. Genau, es sind 4 Abende. Die Daten sind nochmal hier auf dem Skript. Ihr habt dieses Skript bekommen. Das ist nur der erste Teil von 4 Abenden. Es sind trotzdem schon 18 Seiten geworden. Und ich möchte dazu sagen, dass ich wahrscheinlich nicht alles, was in dem Skript ist, heute Abend machen werde. Da könnt ihr deshalb dann auch zu Hause ein bisschen weiterlesen. Da gucke ich mal, wie das läuft. Es gibt so ein paar Exkurse, die müssen wir hier nicht unbedingt machen. Die könnt ihr dann nachlesen. Denn 4 Abende sind für die Offenbarung eigentlich viel zu wenig. Das ist so ein bisschen die Herausforderung. Aber ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, wie kann man in 4 Abenden was rüberbringen, was euch, was mir auch geistlich was bringt. Ja, dass man sagen kann, doch, ich habe da was. Genau, guck mal, da sind noch welche, sonst kommen gleich noch mal welche nach. Ne? Kommen noch mal nach? Sind auch schon weg? Braucht ihr noch mehr Skripte? Ja, ich habe 50 Stück gemacht. Vielleicht, sonst könnt ihr ein bisschen teilen. Da ist nur die Hälfte. Na, da ist was schiefgegangen. Das ist von Sonntag, genau. Pass auf. Ich schicke nochmal 5 durch den Drucker. Der Andreas hat sich freundlicherweise bereit erklärt, die dann nochmal zu tackern. Ist gar kein Problem. Ich wollte nur nicht so viel Papier verschwenden und unnötig viele drucken. Aber ich kann ja nochmal eben. Wer braucht denn noch alles eins? Lilo und sonst habt ihr alle? Okay, ich mache dann nochmal 5, für, falls noch welche später kommen. Zack. So. Genau. Wunderbar. Okay, ansonsten diese Skripte, die sind so ein bisschen aufgebaut, wie ich das gerne mache. Ich habe links immer in so Tabellen den Bibeltext und rechts gibt es dann kleine Anmerkungen dazu. Genau. Ja, und jetzt würde ich gerne beten mit uns, weil letzten Endes ist es ja etwas, was der Heilige Geist uns zeigen muss. Das Buch heißt die Apokalypse, ja, und Apokalypse bedeutet Offenbarung. Und das ist letzten Endes was Gott uns schenken möchte auch. Danke, Jesus, für dein Wort und dass dein Heiliger Geist der beste Lehrer ist. Da bitte ich drum, dass wenn wir das lesen, wenn wir uns damit auseinandersetzen, dass wir in aller Demut dem begegnen und dass du zu uns redest. Zeig, wer du bist, Jesus. Zeig, wer du bist, auch in Bezug auf diese Welt, welche Bedeutung du hast für unsere Welt und für uns ganz persönlich. Da bitten wir um den Geist der Offenbarung. Amen. Amen. Okay. Wir machen so 1,5 Stunden Maximum, damit ihr auch noch ein bisschen Zeit habt, falls ihr mit dem Hauskreis hier seid. Das ist natürlich alles freiwillig, auch bei dem Wetter. Weiß nicht, wer dann noch länger bleiben will. Aber dann könnte man sich noch mal 1/2 Stunde zusammensetzen. Ich habe dann nachher auch ein paar Anwendungsfragen für den Hauskreis, wenn ihr euch dann noch mal zusammensetzen wollt. Und wenn ich Zeit habe, will ich noch ein Lied mit euch spielen. Denn Stichwort geistlicher Gewinn, ich muss sagen, mit manchen Liedern konnte ich bisher nicht so viel anfangen, jetzt schon. Also mehr zumindest, mehr, sagen wir mal so. Zum Beispiel der Löwe und das Lamm. Das, genau. Ja, genau. Okay, wir lesen einfach mal, gehen mal direkt rein in Kapitel 1, wo es ein bisschen darum geht, was ist das für ein Buch und wozu ist es überhaupt da? Genau, das ist auf der zweiten Seite gleich oben der Textblock. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, der bezeugt hat das Wort und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Na, und nehmt es mit, selig seid ihr, wenn ihr das hört. Glückselig. Johannes an die 7 Gemeinden der Provinz Asia. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Fürst der Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern vor Gott und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. So fängt das Buch an. Ich lese jetzt mal von Tom Wright oder N.T. Wright heißt er auch. Das ist ein bisschen der Kommentar, den ich am meisten gelesen und zitiert habe hier in dem Skript, weil die Dinge sehr gut auf den Punkt bringt und ich habe auch großen Respekt vor seinen Fähigkeiten. Er schreibt: In Wahrheit präsentiert dieses Buch eine der klarsten und schärfsten Visionen über Gottes endgültige Absicht mit der ganzen Schöpfung. Es erzählt, wie die mächtigen Kräfte des Bösen auf 1000 Arten an der Arbeit sind, nicht zuletzt in tyrannischen politischen Systemen, die sich selbst zum Götzen machen. Doch Jesus, der Messias und dann auch seine Nachfolger können und werden diese Mächte besiegen und entthronen. Die Welt, in der wir heute leben, ist nicht weniger komplex und gefährlich als die Welt im ersten Jahrhundert, als dieses Buch geschrieben wurde. Wir sind es uns selber schuldig, unsere Gedanken und unsere Herzen um die herrlichen Bilder des Johannes kreisen zu lassen, wenn wir versuchen, treue Zeugen von Gottes Liebe in einer Welt von Gewalt, Hass und Misstrauen zu sein. Offenbarung. Die Idee und das Buch basieren auf der alten jüdischen Überzeugung, dass der Bereich, wo Gott lebt und wirkt, der Himmel und unser Lebensraum Erde, nicht durch einen großen Graben getrennt sind, vielmehr berühren und vermischen sie sich und sind in vielfältiger Weise miteinander verflochten. Die ersten Christen glaubten, dass Jesus von Nazareth in Person zu dem Ort geworden ist, wo sich Himmel und Erde berühren. So glaubten sie, direkt in Gottes eigene Welt sehen zu können, wenn sie auf ihn sahen und besonders, wenn sie seinen Tod und seine Auferstehung betrachteten. Sie konnten dann Dinge über Gottes Absichten und Ziele verstehen, die sich vorher hätte niemand vorstellen können. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Genau. Johannes war ja ein Seher. Ja, er hat Dinge gesehen und es ist also ein prophetisches Buch. Ja. Man versteht es am besten, wenn man sich Gedanken macht, was ist denn Prophetie? Prophetie, das sieht jemand etwas aus Gottes Perspektive oder von Gottes Reich. Es wird bildhaft in seinem Innern. Ja, und dabei entstehen Bilder, die auch natürlich mit der eigenen Geschichte, mit der eigenen Persönlichkeit zu tun haben. Also prophetische Worte beinhalten immer auch ein Stück weit die Persönlichkeit desjenigen, der diese Bilder empfängt. Dann, und das ist das Schwierige bei der Prophetie, dann muss man versuchen, das, was man gesehen hat, zu beschreiben. Ja, und das versucht der Johannes. Und dazu gebraucht er eine Sprache, die total symbolhaft und bilderreich ist, ja, weil er ja Bilder gesehen hat. Und er stellt Bezüge her zu Dingen, die er kannte, zum Beispiel aus dem Alten Testament, vor allem aus dem Buch Daniel, das ist maßgeblich mitprägend für die Offenbarung. Wenn ihr einen Text für euer Gebet braucht, nehmt ruhig mal diesen Text, weil er schon sehr viel über Jesus verrät. Ich kann da jetzt im Einzelnen gar nicht drauf eingehen, aber der da ist, der da war, der kommt. Ich bin das Alpha und Omega, also das A und Z, der Anfang und das Ende, könnte man. Omega ist der letzte Buchstabe vom griechischen Alphabet, also bei uns wäre es Z, ja. Ich bin der Anfang und das Ende, ja. Der war, der ist, der da kommt, der Allmächtige. Die sieben Geister sind sieben Wirkweisen des Heiligen Geistes, so wird das traditionell ausgelegt. Er ist der Erstgeborene von den Toten, er ist der Fürst der Könige auf Erden. Also es geht gleich los damit, dass der Johannes uns einiges über Jesus offenbart. Er hat uns zu einem Königreich gemacht. Wir sind ein Königreich. Wir sind Priester vor Gott, ein Volk von Königen und Priester, Priester vor Gott und seinem Vater. Drängend war auch die Frage, ich bin jetzt Seite 3, wieso Gott es zuließ, dass die Nachfolger Jesu Verfolgung erleiden mussten. Welche Position mussten sie einnehmen gegenüber der am schnellsten wachsenden Religion jener Tage, dem Kaiserkult, also dem römischen Kaiserkult? Mussten sie Widerstand leisten? Das war genau die Frage, mit der die Empfänger der Offenbarung damals in der Antike konfrontiert waren. Das Römische Reich hatte ja verschiedene Epochen auch, und nach dieser mehr republikanischen Epoche, wo das Volk mehr oder weniger noch was zu sagen hatte, kam eben diese Zeit der Kaiser, ja, kennt ihr auch, Cäsar und Nero und wie sie alle heißen. Und das war eben eine tyrannische Zeit, eine diktatorische Zeit. Ja. Und eine Zeit, in der der römische Kaiser aus Gründen der Strategie oder vielleicht auch des Größenwahns sich gerne mal haben vergöttlichen lassen. Und so entstand eben dieser Kaiserkult. Wir kennen das ein bisschen aus der deutschen Geschichte, ne, wo man immer mit Heil Hitler grüßen musste und so. Das war ja auch ein Führerkult oder heute Nordkorea, genau dasselbe. Wenn Menschen sich vergöttlichen, wenn ganze Systeme quasi teuflisch werden, darum geht es in der Offenbarung. Ja. Und das ist also etwas, was für die Christen da ganz konkret war. Ich war einmal im Offenbarungskurs in der Ukraine, ist schon lange her, damals war da noch Frieden. Und ich habe den nicht selber gehalten, sondern mein Kollege, der mich da so eingeführt hatte. Ich habe da mal 2 Jahre so Bibelkurse gemacht. Und dann hat der in der Ukraine eben den Kurs über Offenbarung gemacht. Und das Spannende war, dass diese ukrainischen Christen, für die war das sehr handfest alles. Die wollten nämlich wissen, werden wir wieder verfolgt oder nicht? Das war die Frage, mit der die an die Offenbarung rangegangen sind. Weil sie ungefähr 70 Jahre lang im Untergrund und unter Verfolgung durch den Kommunismus gelebt haben. Ja, könnte ich jetzt ganz viel zu erzählen, aber das hat wirklich im Prinzip 2 Generationen dort von Christen ganz stark geprägt. Ja. Immer schön ruhig sein, am besten Handwerk lernen, weil man Handwerker schlecht verfolgen kann. Die braucht man immer. Nicht zur Schule gehen, schön praktische Arbeit machen, immer schön klares Bekenntnis, zum Beispiel mit der Kleidung, Rock und so, ne, und Kopftuch und sowas. Aber trotzdem nicht auffallen, ja, immer abwägen, versuchen, Menschen für den Herrn zu gewinnen, aber nicht so stark, dass man dann verhaftet wird oder so. So ging das jahrzehntelang und viele von ihnen wurden auch verhaftet und so weiter oder durften nicht studieren oder durften dies nicht machen, das nicht machen. Und für die war also ganz konkret die Frage, was ist mit diesen bösen Mächten? Kommen die wieder oder nicht? Ja, weil damals war Ukraine schon freier geworden. Ja, und wenn ich mir das heute angucke, das waren Jalta auf der Krim, ja, sind sie schon wieder in so einem System. Ja. Also diese Frage war damals, man denkt dann als Westler, naja gut, Leute, jetzt seid ihr doch hier befreit worden, alles gut. Ja. Also jetzt könnt ihr auch evangelisieren gehen und so, müssen wir eher mal ein bisschen Mut machen. Aber jetzt sind sie schon wieder in so einem System gelandet. Ja. Axel, hast du eine Frage? Ja. Ja. Ja, ich denke, das kommt ein bisschen raus, wenn wir dann weiter in die Offenbarung reingehen. Aber mein Punkt ist hier, dass dieser Trost, der damals für die ersten Christen galt, natürlich immer noch für viele Christen heutzutage ganz relevant ist. Für uns, die wir so in der großen Freiheit und Religionsfreiheit hier leben, ist es nicht ganz so dringend, ja, die Frage, ja, so existenziell, sage ich mal. Aber für die, die da mittendrin sind, ist es alles sehr existenziell. Ja, also für die war auch völlig klar, hier der Drache und der Satan, das ist der Kommunismus, ganz klar. War für die sonnenklar. Also, okay. Jetzt noch kurz über den Verfasser der Offenbarung, das möchte ich aber dann am Ende ein bisschen zusammenfassen. Aber den Text sollten wir lesen, ab Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, ne, bei Griechenland, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn, also am Sonntag, und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach, also ein Schofar, ne? Die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch oder in eine Buchrolle und sende es an die 7 Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, Thyatira, nach Sardes, Philadelphia und nach Laodicea. Die gab es also wirklich, die Städte und die Gemeinden vermutlich auch. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Ja, Jesus ist die Lichtquelle der 7 Gemeinden, also die Klammer, das ist immer von mir. Also eine Beleuchtung, Wie er hier, ne? Hinter mir, genau. Ich geht mir genauso. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich. Menschensohn, so hat Jesus sich selbst bezeichnet. Und zwar immer in Bezug auf den Propheten Daniel, auf den wir noch sprechen kommen. Der war angetan mit einem langen Gewand wie ein Priester, gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel für Herrlichkeit und Königswürde. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle. Ja, das erinnert an den Altehrwürdigen in Daniel 7, eine Figur, die für Gott steht, für Gott den Vater, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme. Das bedeutet, Einsicht zu haben. Seine Füße gleich Golderz, das bedeutet Stärke und Herrlichkeit, wie im Ofen durch Feuer gehärtet und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne, das sind die Engel der 7 Gemeinden, die eben erwähnt wurden, in seiner rechten Hand und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, das kennt ihr, das ist das Wort Gottes, aber ein Schwert steht auch für Gericht und Gerechtigkeit. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Sonne ist extrem hell. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du gesehen hast, in meiner rechten Hand und der 7 goldenen Leuchter ist dies. Die 7 Sterne sind Engel und der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden. Wer ist der Johannes? Ja. Entweder es ist Johannes der Jünger, der auch Johannes Evangelium geschrieben hat und Johannes Briefe geschrieben hat. Oder es ist jemand anders. Ja. Da möchte ich gar nicht so im Detail drauf eingehen, sowas ist immer eine komplizierte Frage. Manche sagen, das war ein Prophet, der auch Johannes hieß, der da in der Zeit durch die Gemeinden gezogen ist. Ja. Das hat mit vielen historischen, aber auch so sprachlichen Überlegungen zu tun. Man schaut dann auf das Griechisch, ja, ist das dasselbe Griechisch wie im Johannesevangelium oder klingt es anders? Und tatsächlich klingt es ein bisschen anders, aber auch sehr ähnlich. Das macht es kompliziert. Also man kann die Sprache nehmen als Argument dafür, dass es doch von dem Johannes ist, dem Jünger. Man kann aber auch sagen, nee, dafür ist es eigentlich zu unterschiedlich. Ich persönlich tendiere auch eher dazu zu glauben, dass es Johannes der Jünger ist. Aber es gibt viele Theologen, die sehen das anders. Im letzten Endes spielt es für mich jetzt auch keine so große Rolle, weil selbst wenn es Johannes der Jünger ist, ist es auf jeden Fall Jahrzehnte nach dem Entstehen des Johannesevangeliums entstanden. Das würde auch erklären, warum zum Beispiel die Sprache anders ist, weil zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ihr geredet habt, als ihr jünger wart, ich rede heute anders als in den 90ern, muss ich sagen. Ja. Also das ist eigentlich normal, dass Sprache sich auch in der Person ändert und vor allem hat er ja auch eine andere Gattung von Literatur hier verwendet, die sogenannte apokalyptische Literatur mit vielen Bildern und so weiter. Es ist kein Evangelium und vor allem ist es kein Brief, sondern es ist eine prophetische Schrift. Das heißt, wenn ich meine Gattung ändere in einer Schrift, wenn ich zum Beispiel eine E-Mail an ein Amt schreibe, dann spreche ich ja auch anders, wie wenn ich einen Liebesbrief an meine Frau schreibe, hoffentlich. Ja. Genau. Oder ich weiß nicht, irgendwie jemand was Persönliches schreibe oder so. Ja, also auch da ändert sich Sprache, das könnte das natürlich auch erklären. Aber da will ich gar nicht näher drauf eingehen. Das könnt ihr auch gerne nochmal selber nachlesen. Ja, war dazu noch eine Frage? Nee, ja. Genau, Johannes der Täufer ist es nicht. Der wurde ja umgebracht. Genau, also das sind glaube ich, die 7 Gemeinden, die hier erwähnt werden in den Städten. Genau, von den 7 Sendschreiben, die in den nächsten Kapiteln kommen. Geht es ja hier an Smyrna, an Ephesus und so, die werden ja da aufgelistet. Das sind diese 7 Gemeinden, genau. Nee, genau. Also 7 ist auch so ein bisschen so eine heilige Zahl. Und in dieser Form der Literatur spielen diese heiligen Zahlen auch immer eine große Rolle. Also 7 bedeutet, ist eine göttliche Zahl für Perfektion. 12 sind die 12 Stämme oder die 12 Apostel. Genau, 1000 ist eine Zahl für was Großes, was ganz Großes. Also das spielt da eine Rolle. Überhaupt, ihr merkt ja, in der Sprache, das habe ich da in Klammern immer so ein bisschen versucht, die Bedeutung dieser Sachen reinzuschreiben, was alles umstritten ist. Also man kann das also alles anders interpretieren. Das macht es so schwierig, dass es natürlich hochsymbolisch ist. Ja, es geht um goldene Gürtel, Haar weiß wie Wolle, das scharfe Schwert. Ja, das ist eben diese symbolische Sprache, ja, diese Bildersprache. Das ist eben das Besondere auch an diesem Buch. Das quillt quasi über davon. Und man kann dann schon mit einem Kommentar oder Bibellexikon mal überlegen oder indem man Parallelverse zu Hilfe zieht, dass man das versteht. Aber es macht es auch alles so ein bisschen wild in der Interpretation. Also man kann diese ganzen Symbole auch auf verschiedene Arten und Weisen deuten. Manche sind recht eindeutig, wie jetzt zum Beispiel das scharfe, zweischneidige Schwert. Das kommt auch im Hebräerbrief vor. Ne? Gottes Wort ist wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Da ist es ein bisschen einfacher. Aber was jetzt manchmal der goldene Gürtel bedeutet oder so, das ist ein bisschen interpretationsbedürftig. Hier in Vers 20 ist ja nochmal interessant, dass er selbst erklärt, was die 7 Sterne sind und die 7 goldene Leuchter. Das ist dann wieder einfach. Ja. Auch wenn es auch viele Fragen aufwirft. Also was 7 Sterne sind die Engel der 7 Gemeinden? Hat jetzt jede Gemeinde einen eigenen Engel oder wie ist das? Oder waren das nur diese 7? Ich glaube, wir haben gar nicht so viel davon, wenn wir versuchen, all diese Detailfragen zu klären. Das bringt gar nicht so viel. Ja? Besser ist es mehr, das Gesamtbild zu erfassen. Also jemand hat das mal so beschrieben, wenn du in so ein Kunstmuseum gehst und dann so ein großes Bild dir da anschaust von früher, ne, wo es auch viele Details gab und so, dann kannst du dich zwar in den Details verlieren und gucken, was hat jetzt dieses Männchen hier für Schuhe an oder so, aber du musst eigentlich versuchen, das Gesamtbild zu erfassen. Dann machen die Details auch wieder mehr Sinn. Und so ein bisschen ist es so mit der Offenbarung, man braucht das Gesamtbild, damit man vielleicht auch in den Details mehr finden kann. Okay. Kurz noch zur Aufnahme in den neutestamentlichen Kanon. Also das Neue Testament ist ja zusammengesetzt worden durch kirchliche Konzile. Die haben dann letztendlich beschlossen, das und das gehört jetzt zu unserer Heiligen Schrift. Ja, das mussten sie machen, weil es neben den Schriften, die wir aus dem Neuen Testament kennen, auch mehr und mehr andere Schriften gab aus dieser Zeit, die auch von Jesus handelten oder auch irgendwie einen christlichen Anspruch hatten, die aber quasi nicht denselben Geist geatmet haben. Und man musste jetzt entscheiden, was nehmen wir auf, was ist in unserem, was ist quasi auch maßgeblich für uns und was nicht. Und so ist im Prinzip das Neue Testament entstanden. Ja, das hat ein paar Jahrhunderte gedauert, bis das sich alles so völlig geklärt hatte. Dann gab es dann Sachen wie das Thomas-Evangelium, das ist dann irgendwann rausgeflogen. Gab es noch andere Schriften in der Zeit, die sind alle rausgeflogen und es gab bestimmte Kriterien, die einem nahegelegt haben, das nehmen wir mit auf. Und bei der Offenbarung, also bei Paulusbriefen zum Beispiel war es recht einfach, ja, aber bei den Evangelien auch, aber bis aufs Thomas-Evangelium, aber bei der Offenbarung war es schwierig und zwar aus genau denselben Gründen. Das Offenbarungsbuch wurde schon in der Zeit der ersten Christen als, als nicht ganz einfach empfunden. Ja. Und tatsächlich hatten auch Leute wie Martin Luther zum Beispiel Probleme damit. Man wird relativ wenig bei Luther finden über die Offenbarung. Und so ging es eben auch einigen Kirchenvätern, das waren dann diese Menschen, die letzten Endes auch diese Konzile gemacht haben. Es wurde unterschiedlich betrachtet und unterschiedlich gesehen und letzten Endes wurde es aber doch dann aufgenommen in den neutestamentlichen Kanon. Ja, es musste halt auch besonders gründlich geprüft werden, ja, weil es natürlich, das haben wir eben gelesen, den Anspruch hat, da hat jemand eine Vision bekommen von einem Engel, ja, und daraufhin diese ganzen Bilder aufgeschrieben. Das musste also nochmal besonders gründlich geprüft werden. Aber letzten Endes war es auch so mit diesen neutestamentlichen Büchern, dass die Bücher, die dann auch kopiert, also das hieß damals abgeschrieben per Hand, die kopiert und verbreitet und gelesen wurden und die maßgeblich die Gemeinde geprägt haben, das waren die neutestamentlichen Bücher dann letzten Endes. Genau, das könnt ihr auch da nochmal euch in Ruhe durchlesen. Genau, zur Symbolik habe ich schon was gesagt. So. Vielleicht doch nochmal kurz die Seite 5 oben. Johannes verwendet Symbole ähnlich wie Jesus in den Gleichnissen, die wiederum in den Visionen der Sprache und den Zeichen der alttestamentlichen Propheten verwurzelt sind. Ja, also bei Jesus hat es ja auch schon gemacht, ganz viele Bezüge zum Alten Testament. Die Gleichnisse Jesus dienten demselben Zweck wie die Sprache und Zeichen der alttestamentlichen Propheten. Er verwendete sie, um bei seinen gläubigen Zuhörern Aufmerksamkeit zu erregen, weil diese geistlich träge geworden waren. Die Symbolik weckt also nicht nur Aufmerksamkeit, sondern transformiert auch die Vorstellungskraft der Leser für ein tieferes geistliches Verständnis. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr damit so mitkommt, aber wir verwenden ja sehr viele Symbole auch im Alltag. Ja. Und es hängt damit zusammen, dass wir Menschen nicht nur mit logischer Sprache funktionieren, sondern eben auch mit Bildern. Ja. Und ich meine, es ist ja bis heute so, ja. Bilder sind das Ding. Ja. Also hat Netflix so einen Erfolg oder Instagram, ja. Texte sind ein bisschen anstrengender. Ja. Bilder sind das, was uns direkter und emotionaler anspricht. Das sollte man ein bisschen im Blick haben, wenn man sich vielleicht auch Gedanken macht, Mensch, warum sagt er nicht einfach, was Sache ist? Warum malt er diese Bilder? Damit wir sie betrachten und über die Bildebene in ein tiefes geistliches Verständnis kommen. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema des Abends. Das Lamm gegen die Bestie. Ich habe ein bisschen versucht, in Kontrasten zu arbeiten, um diese Bildgewalt ein bisschen aufzugreifen. Das bedeutet aber auch, dass die Texte, die ausgewählt werden, die sind jetzt nicht alle in einer Reihenfolge. Ich glaube, das wäre sowieso die falsche Art, die Offenbarung zu lesen. Denkt wieder an das Gesamtbild. Also es kommt nicht alles logisch eins aufs andere, wie jetzt bei einem historischen Bericht oder so, sondern die Dinge wiederholen sich. Und das Lamm ist jetzt in Kapitel 5. Also da muss man schon mal vorwegzunehmen, das Lamm, das kennen wir ja aus dem Gottesdienst und aus unseren Liedern, das Lamm ist Jesus, ja, der sein Leben gegeben hat für uns. Die Bestie oder das Tier oder der Drache, das ist der Satan. Und beide spielen in der Offenbarung jetzt eine größere Rolle. Lesen wir erstmal über das Lamm. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, geschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Vielleicht erstmal bis dahin. Vielleicht kennt ihr das Sprichwort, ein Buch mit 7 Siegeln hat hier seine Wurzel, ja, so ein Buch, was man irgendwie nicht öffnen kann oder nicht verstehen kann oder wie auch immer, ein mysteriöses Buch, genau, das kommt hierher. Das Buch, wenn man sich das jetzt vorstellt im Bild, ist eher eine Schriftrolle, wie es damals üblich war. Es gab auch so eine Art Bücher dann aus Leder auch und so, aber oder es gab Steintafeln natürlich, ganz alt, aber die gängige Version für Heilige Schriften war diese Rolle, die man so ausrollt. Kennt ihr vielleicht aus der Synagoge oder wenn ihr das mal gesehen habt, man rollte so eine Rolle aus und wenn die dann zugerollt war, konnte man die versiegeln. Hier mit 7, die göttliche Zahl, 7 Siegel. Und hier ist eine gewisse Tragik drin, weil dieses Buch enthält ja wahrscheinlich den Plan Gottes. Ne? So kann man sich das vorstellen. Das, was Gott vorhat, seinen Willen. Wie Gott die Zerstörung aufhalten und rückgängig machen will, die schon so viel Raum eingenommen hat. Wie er stattdessen sein Rettungsprojekt starten und fördern will, das die Schöpfung wieder auf den richtigen Weg bringt. Jetzt sind wir wieder beim großen Bild. Gibt es jemand, der würdig ist, diese Rolle zu öffnen? Und das Erschreckende hier ist, und darüber weint ja auch der Johannes dann, sehr, niemand wird für würdig befunden. Ja, Römerbrief sagt, ja, es gibt keinen, der gerecht ist. Vor Gott ist da niemand, der von sich aus sagen kann, ich bin ein Gerechter. Selbst die guten Menschen, wenn sie noch so viel Taten haben, sind vor Gott nicht gerecht, ja, weil sie Teil der bösen Menschheit sind, ja, der Menschheit, die verloren ist und die viel Böses im Sinn hat. Niemand ist würdig. Und da können wir uns auch ein bisschen die Frage stellen, ja, wie sehr leiden wir auch am Zustand dieser Welt und an unserer eigenen Unfähigkeit, sie zu retten. Leiden wir darunter? Ja, gibt es jemand, der nicht in irgendeiner Weise selbst zum Problem der Schöpfung beigetragen und mitgeholfen hat, Gottes wunderbare Welt zu verwüsten? Gut gemacht, aber dann sind wir da drin. Ja? Und selbst ohne Christentum in der Welt sagten manche, ja, der Mensch ist das Problem. Ne? Die Tiere, die machen ihr Ding, ja, aber der Mensch kommt auf die Idee, sich gegenseitig auszurotten und diese Geschichten, ja, oder alles auszubeuten. Tiere machen sowas nicht. Ja. Gibt also niemanden, ja. Und dann, ab Vers 5, einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch mit seinen 7 Siegeln. Es gibt also doch einen. Einer kann das Buch aufmachen. Der Löwe aus Juda. Schon wieder so ein Bild, ja. In dieser späteren visionären Schrift wird dieses Bild wieder aufgegriffen. In 4. Esra 11 und 12, das sind die sogenannten Apokryphen, die nicht direkt zur Bibel gehören. Da gibt es auf jeden Fall das Bild wieder. Und dort erscheint der Messias in Gestalt eines Löwen und greift den Adler des römischen Imperiums an. Also so wurde damals auch in anderen Büchern gearbeitet. Löwe, das ist ja bis heute, ja, König der Löwen, wer den Film kennt. Also Löwe ist das große, mächtige Tier. Auch majestätisch. Löwe wird ganz oft mit Königswürde verbunden. Ja, auch bis heute in irgendwelche Löwen in irgendwelchen Wappen von Städten oder Ländern. Löwe, Adler, das sind so typische königliche Gestalten. Ja. Und er ist eben der Löwe aus Juda, also aus dem Stamm, aus dem Volk Israel sozusagen. Und die Wurzel Davids, seine göttliche Herkunft und seine menschliche Abstammung, kommt hier in einem zusammen. Also er ist der Löwe von Juda, aber auch die Wurzel Davids. Grammatikalisch bedeutet Wurzel David nicht das, wovon David abstammte, sondern das, das von David abstammt. Ja, Jesus ist tatsächlich ein Nachkomme Davids. Ja, ist ja, David ist auch in seinem Stammbaum in Matthäus, glaube ich, ne? Und Jesus steht ja durch Josef in der Linie Davids. Tatsächlich, ja. Also aus der Wurzel kommt ja wieder neues Leben und die Wurzel ist quasi das Königreich Davids, was eine Art Vorläufer, ein unperfekter Vorläufer des Königreiches Gottes war, weil David auch ein unperfekter Mensch war. Aber immerhin großer König und in den Psalmen wird ja immer deutlich, wie sehr David auch vom Geist ergriffen etwas vom Königsein verstanden hat. Ja, aber es ist eben noch total in dieser Welt und es ist nicht so, wie es sein sollte. Und am Ende, obwohl es ein großes Reich wurde, geht es ja auch nicht gut weiter. Ja, genau. Ist direkt dazu, oder? Ja. Das ist der Teufel in Petrus, glaube ich, oder so. Das ist was anderes, ja. Nee, hier geht es nicht um den brüllenden Löwe, den Teufel. Hier geht es um den Löwe aus Juda. Das ist der Messias. Genau. Mhm, genau, das ist was anderes. Ich lese nochmal aus Jesaja 11. Und es wird ein Reis, also ein Spross hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Genau, davon ist hier die Rede. Wir sehen ganz klar die Bezüge zum Alten Testament. Vers 6. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Und da ist es wieder, das große Bild, da ist das Evangelium, da ist alles drin. Und Johannes hört, also es wird ein Löwe angekündigt, der Löwe von Juda. Und was er dann sieht, ist ein Lamm. Einen größeren Kontrast gibt es ja kaum. Ja? Ich meine, der Löwe, wenn er mal im Zoo war, ein großes Tier, ein majestätisches Tier, ein... Du willst auch nicht einem Löwen begegnen, wenn du unterwegs bist, ja. Ein zu fürchtendes Tier, mächtig und dann ein Lamm, so ein süßes kleines Lämmchen, ja. Was gibt's denn für einen größeren Kontrast? Aber genau so ist es, ja. Das ist Jesus. Der ist gleichzeitig Löwe und Lamm. Der kann das vereinen. Der Löwe ist das Symbol für eine uneingeschränkte Macht und überlegenes Königtum, das Lamm dagegen verkörpert zurückhaltende Verletzlichkeit und weil es geopfert wird, auch die absolute Schwachheit des Todes. Diese beiden werden jetzt vollständig und für immer miteinander vereinigt. In diesem Augenblick versteht Johannes und wir als seine sorgfältigen Leser mit ihm, dass der Sieg des Löwen errungen wird, weil das Lamm sich opfert. Es gibt keinen anderen Weg. Wir sollen aber auch begreifen, dass das Opfer des Lammes nicht nur dazu dient, hier und da die Sünden von einzelnen Menschen auszulöschen. Halleluja, ist auch sehr gut, aber Es geht um was Größeres. Der Sieg, den das Lamm errungen hat, ist Gottes löwengleicher Sieg, errungen durch sein treues Israel in Person. Ja, also so eine typische Anti-Right-Sprache. Also für ihn ist Jesus Israel in einer Person. Durch seine treue Menschheit in Person. Jesus 100% Mensch geworden. Das Lamm, der Verletzliche, der am Kreuz sterben konnte. Er ist der Sieg über alle Kräfte des Verderbens und des Todes, über alles, was Gottes gute, kraftvolle und liebenswerte Schöpfung zerstören und entwerten will. So, genau. Also der Löwe und das Lamm. Ja. Jesus verbindet beides miteinander. Der König und das Opferlamm. Die Majestät, der Fürst aller Könige auf Erden und der ganz Schwache, der am Kreuz stirbt wie ein Verbrecher für unsere Schuld. So, und das ist es ja. Ja. Das ist eine ganz wichtige Stelle, glaube ich, um die Offenbarung zu verstehen. Ein ganz wichtiges Bild. Weil das ist ja auch manchmal schwer zusammenzubekommen, dieser von Nächstenliebe überströmende Jesus, ja, der sich dem Schwachen zuwendet, der Menschen heilt, ja, der Liebe in Person ist, und dann der Löwe, ja, der kommen wird, um zu regieren. Aber genau das ist es. Ja. Genau das ist Jesus. Und das ist auch die große Hoffnung, die hier durchscheint. Ja, dass eben nicht ein weiterer Löwe diese Welt regieren wird im Letzten. Ja, nicht einer dieser weltlichen Tiere, auf die kommen wir noch zu sprechen, sondern dass es dieser Löwe ist, der auch ein Lamm ist gleichzeitig. Ja, hier sind auch wieder ein Haufen Symbole drin, ne? 7 Hörner, 7 Augen für allwissend und allsehend. Ja, 7 immer die göttliche Zahl. Harfe und goldene Schalen, also diese Ältesten, da ist auch eigentlich gar nicht klar, was sind das denn für Älteste? Viele sagen, das sind Engel, ja. Also man merkt auch hier in der himmlischen Welt, in dieser Symbolwelt, tauchen sehr viele Gestalten und Personen auf. Es kann auch sein, dass sie für die für Herrscherengel stehen. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das Bild drückt was aus. Und zwar es sieht ja kitschig aus, ja, wenn man es jetzt malen würde mit also die Ältesten mit der Harfe und der goldenen Schale. Also das ist immer so ein bisschen das Problem in der Kunst mit der Offenbarung, finde ich, wenn man das dann versucht darzustellen, das sieht immer alles, finde ich, so ein bisschen kitschig aus, ja, oder wenn man jetzt da so Bilder malt. Es geht dann auch mehr um die Bedeutung. Harfe und also Räucherwerk, Weihrauch steht natürlich für Gebete. Da kommt übrigens die katholische Tradition, Weihrauch abzufackeln. Ja, genau. Das hängt mit diesen Bildern in der Offenbarung zusammen. Ist ja bei uns nicht so, noch nicht so gängig, genau. Aber Lobpreis schon. Also Harfe oder andere Instrumente, das ist voll in unserer Tradition. Genau.
Mhm. Also ich habe eine Auslegung gelesen, dass die 24 Ältesten, die 12 Stammväter Israel,
genau, die 24. Genau, ich muss selber gucken, dass ich nicht durch... Ja, hier sind es die 24, genau, richtig, sehr gut. Ja, genau, irgendwo sind dann nochmal Älteste, das sind aber irgendwie nicht 24, hier sind es die 24. Genau, 12 Apostel, 12 Stämme, das ganze Volk Gottes, symbolische Sprache, kann man so sehen. Da würde ich auch sagen, das ganze Volk Gottes hat diese Berufung. Ja. Man muss ein bisschen reinkommen in diese Symbolsprache, von 24, das ist nicht so schwer, bei 144.000 wird es... Aber auch nur ein bisschen komplizierter. Aber bei 666, da gibt es viele Theorien. Aber eine recht gängige, genau. Ja, Könige und Priester, das wird hier gesagt. Ja, das ist das Volk Gottes, und zwar aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Zu Königen und Priestern. Ja, das kennt vielleicht die Band. Also das hat ihre Wurzeln, auch hier der Begriff. Und Petrus drückt es ähnlich aus. Und das kommt auch schon aus dem Alten Testament, aus Exodus 19, Vers 4. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das war schon die alte Berufung Israels, ja. Der sie leider nicht so ganz gut nachgekommen sind, muss man sagen. Ja, ihnen fehlte irgendwie noch so ein bisschen Jesus und Heiliger Geist. Das Alte Testament zeigt, dass man diese hohe Berufung aus eigener Kraft eigentlich nicht leben kann. Ja. Aber die Berufung ist dieselbe. Und die gilt für das Alte Testament, für das Volk und das Volk hier. Genau. Vers 11. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war viel, tausend mal tausend. Die sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Kennt ihr aus dem Lied, ne? Ja, und Lobpreis. Genau. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf Erden ist und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Gestalten sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Also das ist die ganz große Vision der Anbetung. Es ist das Volk Gottes, aber ihr seht auf Vers 13, wie groß das ist. Jedes Geschöpf im Himmel und auf der Erde, unter der Erde, auf dem Meer, allem, was darin ist, ja, ist letzten Endes berufen, zur Herrlichkeit, zur Ehre Gottes zu leben, ihn anzubeten. Das ist die Berufung der gesamten Schöpfung. Das ist auch wichtig, ja. Das ist jetzt nicht nur für so ein paar Leutchen, die sich hier in Ansgar Hamburg versammeln oder so, sondern die Berufung, Gott anzubeten, hat die komplette Schöpfung. Paulus redet davon im Römerbrief, dass die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Ja. Das ist eine Berufung für die ganze Welt. Das ist wichtig. Nochmal der Wright. Die völlige und unzweideutige Bestätigung, dass das Löwenlamm Gott ist, kommt nur im Zusammenhang mit dem Sieg, den Gott durch das Löwenlamm über alle Mächte des Bösen errungen hat. Es reicht nicht aus, nur dem Gedanken zuzustimmen, dass Jesus in der einen oder anderen Art irgendwie Gott ist. Das ist richtig, ja, aber Menschen fragen mich oft, ist Jesus Gott? Als ob Gott ein bestimmtes, festgelegtes Schema sei und wir könnten nachmessen, ob Jesus in dieses Schema passt oder nicht. Wie wir in der Offenbarung schon gesehen haben, ist Gott der Schöpfer. Als Schöpfer ist er engstens mit der Welt verbunden und die Welt betet ihn an. Gott hat Pläne und Absichten, um diese Welt von all dem zu befreien, was sie verdorben hat. Anders gesagt, er will seine souveräne Herrschaft, sein Königreich auf der Erde wieder aufrichten, so wie es im Himmel schon der Fall ist, wie im Himmel so auf Erden. Im Herzen solcher Pläne und nur dort entdecken wir das Löwenlamm, das den Thron mit dem einen Gott teilt. Wir entdecken und feiern die Göttlichkeit des Löwenlammes nur dann, wenn wir uns auch als königliche Priesterschaft an seiner Arbeit beteiligen, den Lobpreis der Schöpfung vor ihn bringen und auch seine rettende Herrschaft in die Welt tragen. Das Lamm verkörpert eine radikale Umkehrung konventioneller Machtvorstellungen. Ja, und deshalb denke ich, ist es wieder so aktuell, weil die Welt ist wieder so voller Könige und Herrscher, ja, die teilweise mit einer Brutalität regieren und mit Lügen und falschen Identitäten das ist himmelschreiend. Ja? Und man dachte manchmal, manches hat man schon hinter sich als Menschheit, aber anscheinend kommt alles wieder. Ja? Autokratie ist wieder im Kommen, Demokratie ist am Rückzug. Es passiert gefühlt an ganz vielen Stellen. Ja? Und die Frage, wer und wie wird eigentlich regiert, ja, ist wieder hochaktuell. Und was hier der Wright so sagt, ist ja, dass wir sind ja beteiligt an dieser Sache. Wir sind heilige Priester und Könige. Ja. Wir sind ja nicht Zuschauer nur, wir sind ja damit drin. Dieser Jesus, von dem hier die Rede ist, der lebt ja jetzt in uns, sein Geist wirkt in uns. Er kommt ja durch uns, durch in diese Welt hinein. Ja. Und die Frage, was heißt es eben, gleichzeitig ein Löwe und ein Lamm zu sein, das ist ja auch eine Frage für uns. Ja. Was heißt denn dienende Leiterschaft? Was heißt denn, mich selbst ein Stück hinzugeben für die anderen, ja, und nicht nur zu erwarten, dass die sich alle für mich hingeben? Ja, das ist typisch für den Drachen, auf den wir noch zu sprechen kommen. Ja, der erwartet gnadenlosen Kadavergehorsam, aber Jesus ist der, der dient, ja, und dadurch die Macht ausübt und dadurch dahin kommt, bringt er diese Welt ein Stück weit dahin, wo sie eigentlich hin soll. Es ist eine andere Art der Herrschaft. Okay, braucht ihr eine kurze Pause, bevor wir zu dem Tier kommen?
Nee, machen wir weiter.
Ich brauche einen Schluck Wasser, bevor ich zur Bestie komme. Genau. Was ich jetzt einfach auslasse, weil wir einfach nicht die Zeit haben, sind die ganzen Gerichte, die jetzt kommen. Das Lamm eröffnet da die Gerichtshandlungen. Und es werden verschiedene Gerichte beschrieben, die über diese Welt ergehen. Plagen, die an das Alte Testament erinnern und so weiter. Ja, sieben Posaunen, genau, sieben Schalen und genau. So, das müssen wir leider mal überspringen, das wäre nochmal ein Thema für sich. Aber mir geht es ja jetzt um den Kontrast, das Lamm und der Drache, die Bestie, das Tier. Offenbarung 12. Wir wechseln jetzt quasi die Szene. Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau, mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und sie schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner, und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt wurde, 1260 Tage. Jetzt die Frage, ist das Science Fiction oder wo sind wir hier, ja? Und jetzt ist es auch echt nicht leicht, alles zu deuten. Das geht schon los mit der Frau. Eine Frau in Vers 1. Der Mond unter ihren Füßen, eine Krone von 12 Sternen, sie war schwanger und schrie in Kindsnöten. Also sie kriegt dann ein Kind, was der Drache versucht zu fressen. In der katholischen Kirche ist der Fall ganz klar, die Frau ist Maria, die dann den Jesus bekommt. Ja? Evangelische sehen das nicht so. Das ist einfach, weil die Katholiken sehr auf Maria stehen. Wir natürlich auch als Vorbild, aber da spielt sie ja nochmal eine viel herausragendere Rolle. Evangelisch bedeutet eher zu sagen, diese Frau ist Gottes Volk. Jetzt wird's, müssen wir ein bisschen um die Ecke denken. Und zwar das alttestamentliche Volk Gottes und das neutestamentliche. Ja. Und das Kind, was dann geboren wird, ist der Messias, ist Jesus. Der kommt aus dem Volk Gottes. Ja. Dann wären die 12 Sterne auf ihrem Haupt, die wären die 12 Söhne Jakobs, beziehungsweise die 12 Stämme. Und neutestamentlich schon mal angedacht, die 12 Apostel. Es ist wirklich ein bisschen um die Ecke gedacht, ich gebe es zu. Die Frau und ihr Kind tragen in sich die Bestimmung Gottes für die ganze Welt. Der Drache tut sein Bestes, um diese Absichten auszulöschen, bevor sie sich zu verwirklichen beginnen. Das Evangelium vom Löwenlamm wurde enthüllt und jetzt enthüllt sich auch das letzte Geheimnis des Bösen. Also man kann das sicher auch anders sehen. Manche sagen auch, die Frau ist die gesamte Menschheit und der Drache versucht, die ganze Menschheit zu vernichten. Das würde in mancherlei Hinsicht auch gut passen. Aber ich denke auch eher, es ist eben das Volk Gottes damit gemeint, gerade wegen der Zwölferzahl. Nachdem das Volk Gottes in den Jahren vor der Geburt des Messias von allen Seiten angegriffen wurde, folgt nun der versuchte Mordanschlag durch den möchtegern König der Juden Herodes. Matthäus 2, Weihnachtsgeschichte. Ja. Diese eigentlich schreckliche Geschichte, dass da die ganzen Babys umgebracht werden. Ein Massaker, ja, an Babys, also ich meine, böser geht's ja kaum. Aber das ist eben genau das, ja, der Versuch des Drachen, das Kind bei der Geburt zu verschlingen, wurde vereitelt. Und auch seine weiteren Versuche wurden vereitelt. Das Kind wurde zu Gott und seinem Thron weggenommen, Vers 5. Es wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Eine bemerkenswerte Zusammenfassung der Geschichte des Lebens Jesu. Ja, also jetzt muss man dann mal ein bisschen seine Fantasie anstrengen. Ja? Jesus ist das Kind, der Teufel versucht, dieses Kind zu fressen. Ja, das würde halt erklären, warum schon in der Weihnachtsgeschichte bei Matthäus 2 dieser schreckliche Kindermord berichtet wird. Der ja auch, und das ist immer so ein Kennzeichen, finde ich, von satanischem Wirken, dass es so rein menschlich gesehen völlig irrational ist. Ne? Ein König fühlt sich durch ein Baby bedroht, ja, und bringt sein halbes oder einen Großteil seines Volkes um, verursacht unsägliches Leid, nur um dieses eine Baby zu erwischen. Das ist völlig irre, aber das ist eben typisch für den Drachen. Ne? Das ist der Gegner, der um jeden Preis verhindern möchte, dass dieser Sohn Gottes, dieser neue Herrscher, dass er an die Macht kommt. Und man sieht dann zum Beispiel auch Herodes, der König der Juden damals, ist ja auch eine merkwürdige Gestalt, lässt dann ja auch Johannes den Täufer hinrichten und so. Ein brutaler Herrscher, ja, irgendwie gottlos, wie er von dem Drachen benutzt wird. Ja. Und da sind wir schon bei einem wichtigen Motiv in der Offenbarung. Der Drache, der Satan, benutzt sozusagen gewisse Menschen und gerade auch die Herrscher. Ja, 7 Häupter und 10 Hörner, ja, auf seinem Häuptern 7 Kronen. Die 10 Hörner repräsentieren 10 Reiche oder Könige. Die Kronen auf ihnen signalisieren despotische Macht, die sie ausüben. Diese 10 Hörner und 7 Häupter spiegeln die des Drachens wieder. Wenn sie für den Drachen Weisheit und Macht bedeuten, tun sie dasselbe für das Tier. Ich glaube, Bendix kriegt einen Anruf. Ich mach mal auf. Ablehnen. Achso, ist kein Touch. Okay. Gut. Die erste Interpretation versteht die Sterne als gefallene Engel, ne, die da vom fegt den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Also das macht der Drache. Ne? Die Sterne des Himmels sind eine symbolische Bezeichnung für himmlische Wesen und die Beschreibung des Drachens, der ein Drittel der Sterne hinwegfegt, zur Erde wirft, könnte auf Satans Rebellion im Himmel anspielen, bei der er ein Drittel der himmlischen Herrscher mit sich zu Fall brachte. Also das ist auch so ein bisschen theoretisch, aber passt natürlich gut in das Bild. Wo kommt Satan eigentlich her? Satan ist ein geschaffenes Wesen, das ist immer ganz wichtig, weil er ist nicht sowas wie ein Antigott oder so. Satan ist kein Gott, auch wenn er sich sehr gerne als Gott verehren lässt und sein möchte wie Gott. Ne? Denkt an Adam und Eva, damit ihr sein könnt wie Gott. Das ist seine große Versuchung, das ist das, was er in sich trägt. Und er wurde hinweggefegt aus dem Himmel und er nimmt dabei ungefähr ein Drittel der Sterne mit. Sterne stehen oft in der Bibel für geistliche Mächte oder auch Götter. Wir kennen es auch aus den anderen Welten. Ja? Denkt mal dran, unsere Planeten zum Beispiel sind ja auch Mars, Jupiter, sind ja alles römische Götter. Ne? Auch andere Sterne sind nach Göttern benannt und das ist eine ganz alte Tradition, dass man eben auch in der Zeit des Alten Testamentes schon gewisse Götter mit den Sternen verband. Daher auch die Astrologie, ne? Das war zum einen natürlich, hatte das was Naturwissenschaftliches, dass man dann berechnen konnte, wenn Himmelskörper so und so stehen, dann ist Frühlingsanfang oder dann passiert das und das. Oder für die Schifffahrt konnte man das verwenden. Das andere war immer auch eine religiöse Schau. Ja, was machen die Götter da oben? Was haben die vor? Und es war dieses esoterische Geheimwissen, was dann diese Magier hatten. Übrigens die dann auch, Matthäus 2, die dann auch zu Weihnachten interessanterweise kamen. Ne? Das waren auch solche Magier, die göttliche Zeichen deuten konnten. Und die wussten eben auch von diesem Messias. Also hier schließt sich ein bisschen der Kreis zu Matthäus 2 dann wieder. Genau. Und deshalb ist eine Art, das zu sehen, bedeuten die Sterne des Himmels eben himmlische Wesen, die dann gefallen sind mit dem Drachen zusammen und auf die Erde gekommen sind. Viele sehen darin eben böse Geister oder Dämonen oder eben auch heidnische Gottheiten und ihre dämonischen Mächte, sagen wir mal so. Das ist auch wieder so ein Bild, was einem manches auch so ein bisschen erklären kann. Vor allem die Frage, woher kommen manche bösen Systeme auch in dieser Welt. Genau, eine zweite, neuere Interpretation deutet die Sterne als verfolgte Gläubige. Wollte ich einfach mal erwähnen, das wäre jetzt was ganz anderes. Sehe ich nicht so, aber so kann man es auch deuten. Also ich denke auch eher an die gefallenen Engel. Der Sohn, jetzt Vers 5, sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der die alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe. Der König, ja, und zwar von allen Völkern, mit eisernem Zepter sozusagen, mit eisernem Stab. Und das ist offensichtlich ein Verweis zu Psalm 2, Vers 8 und 9. Wie wir schon im letzten Kapitel gesehen haben, bezieht Johannes, wie viele Christen seiner Zeit, diesen Psalm ausdrücklich auf Jesus. Psalm 2 ist der messianische Psalm. Er ist der Messias, der Erlöser, durch den Gott alle Nationen zurechtbringen wird. Auch wenn wir in Kapitel 5 bereits gesehen haben, dass Jesus dieses Ziel völlig anders erreichen wird, als es sich die gewalttätigen jüdischen Nationalisten seiner Zeit vorgestellt hatten. Lesen wir mal Psalm 2. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit deinem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Ja. Ich will es jetzt nicht überinterpretieren, aber Eisen war damals ein interessantes Metall, weil es noch nicht so alt war. Man hatte früher diese alten Legierungen, ich glaube, Bronze, ne? Bronze, viele Waffen waren aus Bronze. Und als dann die ersten Eisenwaffen aufkamen, hatten die mit den Eisenwaffen hatten viel bessere Chancen, weil Eisen viel härter sein konnte. Dann haben die anderen Schilder und Waffen wurden dann richtig zerdeppert. Und hier wird also deutlich, dieser neue König, der da kommt, ja, der wird auch aufräumen. Wie Töpfe wirst du sie zerschmeißen? Also hier sind wir wieder beim Löwenbild. Aber das Lamm nicht vergessen. Ja. Und was schon spannend ist, schon im Alten Testament, und das wird halt hier voll aufgegriffen, alle Völker. Das hat man am Anfang auch schon mal, alle Völker und alle Nationen. Das erinnert ja auch ein bisschen an den Missionsbefehl und der Weltenden zum Eigentum. Wo sollen wir hingehen? Wie war das doch gleich? Geht hin bis ans Ende der Welt. Da haben wir den Missionsbefehl mit drin. Dann dieser Knabe wird entrückt zu Gott und seinem Thron. Himmelfahrt haben wir vor kurzem gefeiert. Ja. Das ist die Art und Weise, wie in der Offenbarung Himmelfahrt beschrieben wird. Er wird entrückt zu Gott, zur Rechten des Vaters und seinem Thron. So, wer ist die Frau, die in die Wüste flieht? Ja, wenn es das Volk Gottes ist, bedeutet das ungefähr Folgendes. Also ist die Frau, die in die Wüste flieht, damit Gott sich für eine begrenzte Zeit, 1260 Tage sind 3,5 Jahre, um sie kümmern kann, die Kirche selber. Jetzt kann man fragen, warum 3,5 Jahre? Daniel, genau, 3,5 ist auch die Hälfte von 7. Und wieder erzählt Johannes die Geschichte so, dass die Leser nicht nur Zuschauer, sondern Beteiligte sind. Sie sind Teil der Frau, Teil der Familie, um die Gott sich kümmert, auch wenn, wie wir sehen werden, der Drache sie jetzt verfolgt. Ja, das ist Vers 13, kommt dann noch. Genau. Das Bild, dass die Frau in die Wüste flieht, ist wahrscheinlich ein erneuter Hinweis auf die Exodus-Geschichte, in der das Volk Israel vor dem Tyrannen Pharao in die Wildnis flieht, auch wenn dort neue Herausforderungen auf es warten. Also das Motiv, dass das Volk Gottes in die Wüste fliehen muss, das war ja sehr bekannt. Ja? Und zwar, dass sie vor dem Drachen flüchten muss, also hier auch Israel, die vor dem Pharao flüchten. Eine kleine Anspielung und auch wieder ein Trost. So nach dem Motto, vielleicht mussten einige von euch jetzt fliehen, aber denkt an Israel, die mussten auch fliehen. Denkt an Pharao, der sein Gericht bekommen hat. Denkt an den Schutz Gottes mit dem geteilten Meer und der Feuersäule. Das ist das Bild, was die vor Augen haben. Jo? Ja, das Volk Gottes. Genau. Also, genau. Also, da sind wir natürlich wieder im Alten Testament bei dieser Anspielung. Genau, also sagen wir mal so: Ich glaube, was so das Bild vielleicht ist, Jesus wurde eigentlich entsprang der Menschheit, na, aber auch dem Volk Gottes. Na, der eine Stammbaum geht auf Adam quasi zurück, der andere auf über David dann auf Abraham, glaube ich. Also Jesus ist der sowas wie die neue Menschheit und gleichzeitig sowas wie das neue Volk Gottes. Ja. Weil die neue Menschheit wird ja dann das Volk Gottes sein. Kommt ihr noch mit? Ich muss selber überlegen, was ich da gerade. Genau. Aber das ist so ungefähr das Bild. Ja. Das ist auch wichtig zu verstehen. Jesus ist ja nicht nur, also geht hin in alle Völker, Jesus ist für die ganze Welt zuständig, obwohl er natürlich diesem heiligen oder heilig hätte sein sollen, Volk Gottes entsprungen ist. Ja. Aber gleichzeitig ist er auch der Menschheit, aus der Menschheit hervorgegangen. Das ist wichtig, um sein Wesen zu verstehen, er war 100% Mensch. Genau, er musste einer von uns sein, damit er uns alle auch quasi, damit er diese Menschheit auch erlösen kann, musste er ein Mensch sein. Genau. Und gleichzeitig erfüllt er die Verheißung, die an das Volk Gottes ging. So, jetzt wird es auch nochmal ganz wild. Für alle, die Science Fiction mögen, es entbrannte, also Vers 7, es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache kämpfte und seine Engel und er siegte nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel oder Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt und der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Vielleicht erstmal bis dahin. Hier lernen wir jetzt einiges über den Teufel, weil hier wird es direkt jetzt auch gedeutet, wer ist dieser Drache? Ja, der große Drache, die alte Schlange, Adam und Eva, Paradies, Schlange, damals schon dieselbe Gestalt. Teufel wird er genannt, Satan wird er genannt, der die ganze Welt verführt, wichtiger Hinweis, er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Genau. Das ist also das Gericht über Satan, was hier geschrieben wird, aber gleichzeitig auch die Erklärung, warum er hier auf Erden immer noch so aktiv ist. Der Drache ist der Ankläger, ja, der Verkläger der Brüdern und Schwestern, der gestürzt ist. Die frühe Kirche hat schnell gelernt, die übernatürliche Anklage hinter all den Anklagen zu sehen, die gegen sie erhoben wurden. Das schließt beides ein. Die informellen Anklagen, die ihre kritischen Nachbarn einander zuraunten, wenn sie sahen, dass diese Leute den üblichen heidnischen Festen und besonders dem Kaiserkult fernblieben. Und auch die offizielleren, die von den Autoritäten vorgebracht wurden und die zu offiziellen Strafen oft zum Tod führten. Alle möglichen Lügen und Verleumdungen wurden über die frühe Kirche verbreitet. Die Christen lernten, sie als das zu sehen, was sie in Wahrheit waren. Anklagen vom Vater der Lügen. Das ist bis heute auch aktuell. Es wird manchmal, werden Dinge über Christen behauptet, die stimmen überhaupt nicht. Ja. Also in der Antike war es, sie essen ihre Kinder. Das war so ein ganz, die opfern Kinder und essen die. Ne? Das war so ein ganz altes, weil dann, vielleicht haben manche Leute das Abendmahl nicht verstanden. Also es sind Kannibalen. Ja. Das wurde so verbreitet unter den Leuten. Ja. Christen sind Kannibalen. Christen sind für den Brand von Rom zuständig, obwohl Nero den vielleicht selbst gelegt hatte, ist alles ein bisschen umstritten historisch, aber könnte auch durchaus sein. Christen wurden für alles Mögliche verantwortlich gemacht. Ja. Und es geht bis heute so. Ne? Also ich hatte mal so eine, also schon lange her hatte ich so eine Wochenzeitung abonniert und dann war ich im Theologiestudium, dann schrieben die irgendwann so einen Artikel da über Jesus zu Ostern oder so. Ne? Und das waren so total abgefahrene theologische Theorien, die da so als so nach dem Motto, wer war eigentlich Jesus Christus? Ne? War mit Maria verheiratet? Und also total abgefahrene theologische, also wo die wildesten Sachen, die haben die alle in diesem Artikel verwurstet. Dann habe ich denen eine E-Mail geschrieben und habe gefragt, wer garantiert mir eigentlich, also ich habe von vielen Dingen keine Ahnung, aber von Theologie habe ich ein bisschen Ahnung. Da habt ihr jetzt total extreme und exotische Meinungen hier als Schlagzeile veröffentlicht. Ja. Wer garantiert mir denn, dass ihr bei den anderen Themen nicht genauso arbeitet? Ja, davon habe ich wenigstens ein bisschen Ahnung, das kann ich überprüfen. Wer garantiert mir denn, wenn ihr irgendwas über Politik schreibt, dass ihr nicht genauso arbeitet? Ja. Und dann haben die geschrieben, oh, wir bedauern sehr und bla bla bla. Ja, aber ich habe auch so gedacht, ja, einfach total komisch über Jesus berichtet und dasselbe gibt es ja auch heute noch mit Christine Sahn. Dass in manchen Kirchen wirklich vieles verheerend ist und dass Missstände gibt und Missbrauch und alles Mögliche, das muss ja keiner leugnen. Aber Christen jetzt für Dinge verantwortlich zu machen, wo sie gar nichts für können, das ist eben typisch satanisch. Ja. Da müssen wir auch wachsam sein. Ja, aber die Botschaft hier ist ja, wunder dich nicht, dahinter steckt jemand, dahinter steckt eine Macht. Ja, das ist der Vater der Lüge. So, Vers 11, und sie haben ihn überwunden. Ja, das wollte ich hören. Durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Wehe aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kam zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurden der Frau gegeben die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge, an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus, wie ein Strom hinter der Frau her, damit er sie fortreiße. Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache ausstieß, aus seinem Rachen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Also hier geht es ganz klar um Verfolgung. Hier geht es darum, dass der Drache versucht, das Volk Gottes umzubringen und zu kriegen. Und es geht auch um Gottes Schutz. Flügel des Adlers wird da einmal beschrieben, ja. Da wird die Frau gerettet. Das erinnert an Exodus 19. Auch wieder Exodus-Geschichte. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Das ist das Bild. Wenn natürlich nicht echte Adler, also die wurden jetzt nicht wie bei, was war das, Herr der Ringe oder wo sie dann von Adlern abgeholt werden, sondern das bedeutet eben übernatürlichen Schutz für das Volk Gottes. Wenig Zeit hat der Teufel, genau, Jesus sagt ja schon, Lukas 10, 18, er sprach zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz, seht, ich habe euch Macht gegeben zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Wir kennen ja auch vielleicht satanisches Wirken durch Anfechtungen, die wir auch bekommen. Ich meine jetzt nicht unbedingt Verfolgung, kann auch sein. Ich meine auch in Gedanken, ja, dass wir manchmal Anfechtungen in Gedanken haben oder ähnliches. Und deshalb bitte diesen Vers auswendig lernen, weil wir müssen wissen, dass Satan keine Macht mehr hat. Also spätestens seit der Auferstehung, würde ich sagen, hat Satan eigentlich keine Macht mehr. Aber er geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht, wen er verschlingen kann, wurde eben schon zitiert. Er kann immer noch durch seine Lügen, ja, uns immer noch dazu bekommen, ihm Macht zu geben. Also so operiert er eigentlich permanent, ja. Da kommen wir später noch zu, wie er das eigentlich macht. Aber er schafft es immer noch, das Böse in Menschen so zu aktivieren und Systeme zu bauen, sodass er dann doch wieder eine Art Fake-Macht oder Fake-Reiche aufbauen kann. Genau. Der Wasserstrahl, das ist auch ein faszinierendes Bild. Ich habe keine Ahnung, auf was das anspielt. Ich habe schon gedacht, vielleicht auch an die Exodus-Geschichte, wo dann letzten Endes das Meer da kam, aber es passt nicht so ganz, weil da wurde ja dann Israel durchs Meer gerettet und nicht irgendwie das Wasser hinterhergespien, ich weiß es nicht. Faszinierend ist aber hier, dass die Erde der Frau selber zu Hilfe kommt. Also die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache ausstieß, aus seinem Rachen. Also die Schöpfung, ja, irgendwie, sie ist eigentlich an der Seite der Frau, ist eigentlich an der Seite des Volkes Gottes. Das ist ja wohl der Gedanke. Die Schöpfung wird ja auch durch den Drachen zerstört und hier wehrt sich sogar die Erde und kommt der Frau zur Hilfe. Okay, wow, ist schon 8:30. Das heißt, Das Monster vertagen wir mal auf nächstes Mal. Das macht aber auch nichts. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon den Kontrast ganz gut aufgemacht. Aber ich möchte auch euch nicht hier weiter volllabern. Auf Seite 17 könnt ihr die Fragen sehen, die ich habe zur Gruppenarbeit. Ich glaube, die kann man jetzt schon machen, auch wenn wir den Rest noch nicht durchgegangen sind. Was ich dann nächstes Mal noch machen will, schon mal gucken, wie weit wir da kommen, ist noch mal ein bisschen in die Geschichte schauen, auch zum Dritten Reich, wie da der Drache oder das Monster gearbeitet hat. Ja. Ja. Also das ist dann ein bisschen erschreckend, aber weil es unsere eigene Geschichte ist und es ist wichtig zu verstehen, wie Satan vorgeht, damit wir auch eben wach und nüchtern sein können, wenn er wieder solche Dinge versucht. Ja. Wir hören ein bisschen auf andere Art und Weise, aber es ist eigentlich immer dieselbe Masche. Er schafft es, uns die bösesten Triebe, die wir in uns haben, Stolz, und zwar auch dieser richtig böse Stolz, dass man denkt, man sei besser als andere Menschen, Hass, Neid, Opferrollen, diese Dinge kann er, wenn wir das zulassen, in uns quasi aktivieren. Ja. Und dadurch dann ganze Systeme schaffen, die auf lauter Lügen basieren, auf falschen Identitäten, auf falschen Versprechungen. Und so kann er ganze Völker in die Irre führen. Also er hat immer noch einen Haufen Potenzial, obwohl er eigentlich überhaupt keine Macht hat. Aber die Macht besteht in der Lüge. Genau. Das schauen wir uns dann das nächste Mal nochmal ein bisschen genauer an und gehen nochmal ein bisschen in die Geschichte. Okay, gut. Jetzt wollte ich eigentlich noch mit einem Lied enden. Wollen wir das machen? Oh.